SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Wildschweine sind ein Problem, das kennen wir im ganzen Saarland. Teilweise terrorisieren Rotten ganze Wohngebiete. In Alsterbrücken zum Beispiel. Anwohner beklagen sich schon lange. Die Stadt will jetzt effektiver dagegen vorgehen und zwar mit einem Maßnahmenplan. SR3-Reporter Max Zettler hat sich den angeschaut und auch bei der Stadtverwaltung nachgefragt. Ja, was hat die Landeshauptstadt denn vor, Max?
Der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich, dass die Landeshauptstadt eine Sondergenehmigung beim Umweltministerium beantragt hat, um die Wildschweine im Stadtgebiet bejagen zu können. Das Problem bezieht sich vor allem auf die Hausgärten und Siedlungsgebiete sind im Jagdrecht befriedet.
Also heißt das, dass bald in Alsterbrücker Vorgärten geschossen wird?
Die Stadt bleibt da unkonkret bisher. Auf Detailfragen nach dieser Sondergenehmigung kam auch keine Antwort. Die muss auch erstmal herausfinden, wo Wildschweinbrennpunkte überhaupt sind. Und dafür nimmt die Stadt eben Fälle auf, redet mit betroffenen Personen und wertet das eben alles aus für die Jagd später. Das passiert überall in der Stadt, nur eben auch momentan mit Fokus auf Alsterbrücken.
Aber gerade im Almet und auf der Hohen Wacht wühlen sich Wildschweine ja gerne durch. Hat die Stadt denn Pläne für diese Stadtteile?
Also die wollen allgemein auf stadteigenen Flächen Büsche und Hecken zurückschneiden. Und damit das auch in größerem Maßstab passieren kann, stehe sie wohl im Kontakt mit Bewohnerinnen und Bewohnern auf der Hohen Wacht. Büsche und Hecken bieten Wildschweinen Schutz und Deckung und wenn die weg sind, klappt eben die Bejagung besser und allgemein ist die ganze Stelle dann unattraktiver für die Stadt, für die Tiere, sagt die Landeshauptstadt. Im Almet hängen Poster auf, hängt die Stadt Poster auf mit Umgangstipps, zum Beispiel, dass man keine Essensreste in den Kompost werfen soll oder stabilere Zäune aufbaut. Und damit will die Stadt auch im Almet, was kaum genutzte Schrebergärten angeht, die will sie stärker noch kontrollieren und Pächterinnen und Pächter kontaktieren.
Du hast ja auch mit den Grünen im Stadtrat gesprochen. Ich meine, bei denen steht ja traditionell der Tierschutz ganz weit oben. Was sagen die dazu zu den Plänen?
Die beiden grünen Fraktionsvorsitzenden finden grundsätzlich gut, dass die Stadt was gegen die Wildschweine macht und loben auch, dass die Bürgerinnen und Bürger so stark mit einbezogen und informiert werden. Zu den Sonderjagden sagen sie aber, dass die kurzfristig zwar für Entlastung sorgen könnten in den besonders betroffenen Gebieten, langfristig müsste die Stadt aber mehr machen, damit die Wildschweine wegbleiben, Fütterungsverbote aussprechen zum Beispiel oder Wildschweinzäune an bestimmten Flächen aufstellen oder bessere Vergrämungsmethoden erarbeiten. Und apropos Vergrämung, da hat die Stadt auch einen kleinen Tipp für Betroffene. Schwefellinsen am Gartenrand sollen da sehr effektiv sein.
Okay, Sie können also selber mithören. Sie haben es gehört, wenn Sie Informationen zu Wildschweinen oder vielleicht auch in Ihrem eigenen Garten haben, wenn Sie wissen, wo sich welche rumtreiben, dann melden Sie das gerne der Landeshauptstadt. Die möchte das gerne so unter 0681 9050. Vielen Dank, Max Zettler, für die Infos. Das müsste man mal erfinden, oder? Das müsste es mal irgendwo zu kaufen geben. Sowas hat sicherlich jeder von uns schon mal gedacht, oder? Und die wenigsten setzen diese Idee aber in die Tat um. Denn dafür braucht man Zeit, ist klar, Mut und vor allem auch Geld. Wer das alles hat, der gründet ein Unternehmen. Und genau solche Unternehmen nimmt die Bundesregierung einmal im Jahr ins Visier, um die Besten von ihnen auszuzeichnen. Kultur- und Kreativpiloten Deutschland heißt die Auszeichnung für sogenannte Start-ups. Auch aus dem Saarland. Sarah Sasu stellt zwei der drei Nominierten davon vor.
Helen Wier steht in ihrem Büro in der Saarbrücker Innenstadt. Es ist Atelier und Produktionsraum zugleich. Hezo Cycling, so heißt ihr junges Unternehmen, das die Produktdesignerin zusammen mit einem Partner betreibt. Maßangefertigte Radschuhe stellen sie her.
Und alles ist voneinander trennbar. Wir haben wirklich gar keinen Kleber verwendet für den Schuh. Das heißt, wir können halt den ganzen Schuh nochmal recyceln.
In einem Nebenraum stehen mehrere 3D-Drucker. Hier kommen die Maßschuhe raus. Die Idee dazu hatte Helen vor ein paar Jahren, als es um ihre Abschlussarbeit an der Kunsthochschule ging.
Ich mache da schon lange Triathlonsport auch und da ist mir halt schon aufgefallen, dass gerade für die Anforderungen im Sport Maßschuhe schon sinnvoll wären, weil man sitzt ja dann doch lange auf dem Fahrrad und irgendwann schmerzen die Füße und dann macht das Ganze auch keinen Spaß mehr.
Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen im Freizeitsport, das ist ihnen wichtig. Sollten Sie als Kultur- und Kreativpiloten ausgezeichnet werden, würde Sie das bestärken, noch mehr Ihren Weg zu gehen und zugleich einen gesellschaftlichen Beitrag in Ihrer Heimat Saarland zu leisten, sagt Helen Wier.
Mein Anspruch ist irgendwie immer, was irgendwie mit aufzubauen. Und das fände ich cool, wenn das hier im Saarland passieren würde, dass hier auch mal was entsteht. Und man irgendwie auch vielleicht dann in dem Strukturwandel irgendwas dazu beitragen kann.
Fernab von ihrer Heimat haben drei andere Gründer im Saarland eine innovative Idee umgesetzt.
Wir kommen aus Syrien und wir sind hier seit 2015. Wir haben sehr viele Herausforderungen erlebt und haben die auch überwunden. Und wir wollen jetzt die anderen Geflüchteten und Migranten dabei helfen, diese Hürden auch zu überwinden.
Anas, Majd und Faris. Faris sitzt vor einem großen PC-Bildschirm im Büro von Pontempro. So heißt das Start-up, zu dem Anas Alakat die Idee hatte. In Syrien hatte er Medizin studiert, das Studium wurde in Deutschland aber nicht anerkannt. Also stieg er hier als Rettungssanitäter ein. Ein bürokratisches Unterfangen mit vielen Hindernissen, erzählt Faris.
Da kam die Idee, hier ist eine Lücke im Bildungssystem. Es gibt sehr hohen Bedarf auf Mitarbeiter oder Fachkräfte, besonders im Gesundheitssektor. Und es gibt keine zugeschnittene oder besondere Angebote für diese Geflüchtete und Migranten.
In ihrer Freizeit entwickelten Anas, Majd und Farid eine Plattform und Lerninhalte für Geflüchtete und Migranten, die im Gesundheitssektor Fuß fassen wollten, und unterrichteten selbst. Zunächst ehrenamtlich, dann boten sie ihre Dienstleistung staatlichen Stellen wie Jobcentern und der Agentur für Arbeit an. Mit Erfolg. Ob sie nun zu den bundesweit 32 kreativsten Unternehmerinnen und Unternehmern gehören, die als Kreativpiloten und Pilotinnen ausgezeichnet werden, weil sie die Gesellschaft voranbringen, das erfahren sie schon in wenigen Tagen.
Das Wichtigste für uns ist, dass wir die anderen wirklich unterstützen und helfen können, ihren Leben zu verbessern. Wir haben uns jetzt da fokussiert und spezialisiert, damit wir wirklich einen großen sozialen Impact oder einen Einfluss zu bringen. Das ist unser Ziel.
Das dritte nominierte Startup aus dem Saarland ist übrigens das Unternehmen Taskforce Space. Es hat einen Schreibtisch entwickelt, einen modularen, den man also umbauen kann. Am 26. November, nächste Woche Dienstag, werden die Kultur- und Kreativpiloten 2024-25 ausgezeichnet. Den Preis vergibt die Bundesregierung an Menschen, die besonders innovative und revolutionäre Ideen in ihren Unternehmen umsetzen und damit die Gesellschaft voranbringen. Sarah Sasso hat für SR3 über sie berichtet. Das Riechen, was wir Menschen mit unserer Nase gar nicht erschnuppern können oder was vielleicht wir auch nicht erschnuppern sollten, weil es vielleicht gefährlich für uns ist, sowas kann eine elektronische Nase. Wir haben ja schon mal darüber berichtet, dass so ein künstliches Riechsystem verdorbene Lebensmittel erkennen kann, bevor wir zum Beispiel den ersten Schimmel sehen. Und auch Krankheiten können diese Supernasen riechen. Corona zum Beispiel. An der Uniklinik in Homburg wird schon länger dran geforscht. Inzwischen kann diese Nase noch viel mehr Krankheiten erriechen. Wie das geht, darüber spreche ich mit Dr. Sibel Gödecke-Fritz vom UKS. Ja, Frau Gödecke-Fritz, welche Krankheiten kann die elektronische Nase denn inzwischen alles erkennen?
Genau, also wir haben vor allem uns im Moment auf Atemwegsinfekte spezialisiert, eben durch die Corona-Zeit. Und hier sind wir sowohl bei Virusinfekten als auch bei bakteriellen Infekten unterwegs und können zum Beispiel Corona, RSV und Influenza analysieren. Die ist auch in der Krebsforschung viel im Einsatz und kann da schon einige Krebsarten diagnostizieren.
Also zum Beispiel, dass kein Blut mehr abgenommen werden muss oder andere medizinische Tests gemacht werden müssen?
Genau, also einmal, dass keine medizinischen Tests mehr gemacht werden. Wir sind jetzt auch in der Mukoviszidose-Forschung unterwegs, weil wir letztes Jahr eine Förderung bekommen haben. Da ist es ja, dass die Patienten alle 3 Monate in die Klinik kommen müssen und viele Lungenfunktionstests und sowas machen müssen. Und das ist oft belastend für die Patienten, wenn die alle 3 Monate, also gerade die kleineren Kinder, aber auch das hört ja quasi nie auf bis ins Jugendalter. Und hier dann merkt man schon, wenn man die Patienten und Patientinnen aufklärt und sagt, okay, ihr müsst, es tut euch nichts weh, ihr müsst nur in eine Plastiktüte reinpusten, dann sind die total erleichtert und sagen so, oh, wie schön, und ja, und das machen sie gerne mit, weil es ihnen Spaß macht, das zu machen. Also man merkt, dass da ganz viel Stress und Druck abfällt und Angst vor allem auch.
Also da könnte bald eine elektronische Nase zum Einsatz kommen. Wie kann man sich das denn allein technisch vorstellen?
Also die elektronische Nase ist so, dass sie 32 Sensoren hat und die Luft zieht quasi, und da sind diese volatilen organischen Substanzen, die treffen auf diese 32 Sensoren und dann werden die Widerstände geändert. Je nachdem, welche Substanz da ist, gibt es unterschiedliche Widerstände bei diesen 32 Sensoren und dadurch entstehen unterschiedliche Muster. Und diese Muster, die wir dann immer bekommen, die sind wie ein Fingerabdruck speziell für eine Krankheit.
Wie sieht denn so eine elektronische Nase überhaupt aus? Das ist ja sicherlich keine Gumminase, oder?
Nee, genau. Die sieht ungefähr aus wie ein großes Walkie-Talkie oder wie die allerersten Handys, die es damals gab. Es hat so ungefähr die Größe vom iPhone und eben vorne dann noch so eine längere Nadel dran, wo die Luft gezogen wird.
Und wenn wir jetzt darüber berichten, dass diese elektronischen Nasen immer mehr Krankheiten erkennen können, also sind die auch lernfähig oder liegt es daran, dass sie immer mehr von den beschriebenen Mustern dort eingeben?
Beides. Also bei der elektronischen Nase handelt es sich um eine künstliche Intelligenz und man kann sie trainieren, Sachen zu erriechen. Und je mehr Patienten und Patientinnen ich habe und Krankheitsbilder dahinter, desto mehr lernt sie. Und zum anderen ist es aber auch, dass natürlich die elektronische Nase immer interessanter wurde und das wächst quasi immer mehr.
Wo könnte man denn da hingehen, wenn Sie so richtig weit in die Zukunft spinnen? Sieht dann ein Arztbesuch irgendwann so aus, dass man nur noch in eine Tüte pustet und die elektronische Nase da durchriecht und dann gesagt wird, okay, genau, das und das und das.
Genau, das ist unsere Vorstellung. Also zum Beispiel bei Krankenhäusern, dass man, wenn man auf die Intensivstation geht, gucken kann, hat man einen Krankenhauskeim irgendwo an den Händen oder kann man sie betreten. Aber auch beim Arzt, dass der viel schneller sehen kann, gerade in der Pädiatrie, hat das Kind einen Virusinfekt oder einen bakteriellen Infekt, muss ein Antibiotikum gegeben werden oder nicht. Da wäre es einfach in eine Tüte reinpusten und nach einer Minute hätte man das Ergebnis.
Wir haben über die Supernase der Uniklinik Homburg gesprochen und zwar mit Sibel Gödicke-Fritz, die daran arbeitet. Das elektronische Riechsystem kann inzwischen immer mehr Krankheiten am Geruch erkennen. Wir haben gehört, das könnte unter anderem Bluttests ersparen. Ja, einfach mal im Wald toben, wandern, Lagerfeuer machen oder Stöckchen, Steinchen, Blätter sammeln und daraus was Schönes basteln. Für die Kinder der Förderklasse der Gemeinschaftsschule Bruchwiese in Saarbrücken gehören solche Waldtage zu den Highlights des Jahres. Unterstützt wird dieses Projekt von der SR und SWR Herzenssache. Wie viel Freude die Kinder haben, hat SR3-Reporterin Stefanie Balle beobachtet. Sie war nämlich einen Vormittag dabei.
Du würdest jetzt gerne mal anfangen.
Ja.
Gehen wir da hoch. Komm, wir gehen mal in den Graben.
Beim Holzraben. Gleich neben dem Naturfreundehaus Kirscheck sammeln sich Jason, Therese, Paul, Valadis, Sascha, Dominik und Julian zum Waldtag. Die Jugendlichen lieben diese Tage, an denen sie nicht in der Klasse stillsitzen müssen.
Aufs Laufen, die Tiere.
Ich freue mich am meisten auf die Natur und auf das Laufen.
Was magst du so sehr, die Bäume oder die Geräusche oder wie es riecht oder was gefällt dir?
Am allermeisten halt die Bäume und wie es riecht.
Bäume und die Ruhe, die Vögel.
Was ist so deins?
Für mich ist schön ein gutes Essen.
Darauf muss Julian allerdings noch ein bisschen warten. Erstmal hat Förderlehrerin Nathalie Lejeune, die Urwaldtage seit 5 Jahren begleitet, eine andere Aufgabe für die 7 Schülerinnen und Schüler.
Macht euch jetzt mal auf die Suche und sucht unterschiedliche Blätter, unterschiedlichen
aber
Größen,
keine
Formen und Farben.
Blätter.
Keine dunklen, die werden hässlich.
Und schon schwärmen alle aus und sammeln ein. Dass alles nass und kalt ist, macht niemandem etwas aus. Mhm. Voller Begeisterung sammelt jeder gelbe, rote, grüne und gesprenkelte Blätter und legt sie kreisrund um einen kleinen Ast herum zu einem Mandala.
Braune, grün, braun.
Aber irgendwann wird es einmal kaputt machen.
Gelb, braun,
wenn einer hier reinläuft, kann es sein, dass es einfach kaputt macht.
Jason hat ein besonderes Blatt gefunden.
Herzblätter, ne? Die sind ja super schön. Wo hast du die denn gefunden?
Das da vorne.
Dass einige der Kinder im Klassenzimmer immer unruhig, laut, hibbelig sind, sich nicht konzentrieren können oder schlicht durch geistige oder körperliche Beeinträchtigungen nicht gut lernen können, hier in der Natur spielt all das keine Rolle, erklärt Lehrerin Lejeune.
Was tut denen unwahrscheinlich gut, einen Tag in der Natur sich zu bewegen?
Wenn Sie sagen, das tut denen unwahrscheinlich gut, was beobachten Sie denn bei den Kindern?
Sehr unruhige Kinder werden ruhig und aufmerksam. Der Wald hat eine sehr beruhigende Wirkung. Aber auch Kindern, die wenig zum Bewegen zu motivieren sind, die sind im Wald dann auf einmal aktiv und haben Riesenspaß am Klettern, am Balancieren, am Hindernisse überwinden.
Und tatsächlich, keiner schert aus, alle machen mit, beim Mandala, beim Lagerfeuer und dann natürlich noch auf der Wanderung, zu der sie zum Abschluss des Vormittags im Urwald aufbrechen. Bevor es dann das von Julian so geliebte Mittagessen im Naturfreundehaus gibt.
Die Herzenssache unterstützt diese Urwaldtouren der Bruchwiesenschule mit 5.000 Euro. Davon werden zum Beispiel Naturpädagogen oder das Essen oder die Fahrtkosten bezahlt. Heute Abend ist übrigens wieder die alljährliche Herzenssache-Gala im Fernsehen, im SR und SWR, präsentiert von Schlagerstar Andy Borg.